Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Samstag, 26. April 2025.
Heike, bist du das?
Ja, was dagegen? Ich meine, in Rom rennen ja alle gerade hinter so einem Sarg her.
Okay, aber wer ist denn auf die dusselige Idee gekommen, dass ich ausgerechnet mit dir einen Podcast über das Konklave machen soll?
Das war natürlich deine Frau. Deine Frau meinte, es muss doch irgendjemanden geben, der dich so ein bisschen ausbremst in deinem Enthusiasmus, in deiner Begeisterung für den Vatikan. Als ich dich kennengelernt habe, warst du Atheist. Und jetzt, also weiß nicht, was mit dir jetzt los ist, aber jetzt bist du ja ein Jünger geworden der Kirche, oder?
Quatsch! Aber auf der anderen Seite, natürlich ist meine Distanz zu dir, du bist doch die Sexkolumnistin des Spiegels. Also wie bitte interessierst du dich jetzt für eine Versammlung alter Männer, die gar kein Liebesleben haben?
Ja, erstmal wissen wir das ja gar nicht. Das müssen wir erklären in diesem Podcast, ob die ein Liebesleben haben oder nicht. Ich vermute mal, dass die häufiger an Sex denken am Tag als ich.
Da bin ich mir völlig sicher.
Ja.
Da bin ich
mir völlig sicher. Und viel schmutzigere Gedanken haben als wir beide zusammen.
Das glaube ich auch. Also das habe ich in den vergangenen Jahren gelernt. Ja, da hast du recht. Das ist richtig. Ja,
das müssen wir noch ausführen, aber vielleicht jetzt nicht sofort.
Da hast du recht. Da müssen wir irgendwann drauf kommen. Aber zurzeit haben wir ein Ereignis hier, das ist ziemlich berührend, muss ich gerade sagen. Ein Papst, den ich auch gut gekannt habe, ist gestorben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das geht mir auch relativ nahe.
Ja, hattest du eigentlich, du bist ja jetzt dauerhaft online sozusagen, überall wirst du gefragt, hattest du eigentlich mal irgendeine Sekunde, um zu trauern? Jetzt mal, um mal ernst zu sein, Moment.
Um ehrlich zu sein, war meine Trauer vorm Fernseher. Also das heißt ja vor der Kamera, nicht vorm Fernseher. Vom Fernseher wäre es ja noch gegangen. Aber das ging so schnell und so überraschend. Also ich hatte an dem Morgen, eigentlich am Montagmorgen war eigentlich mein Job. Ich sollte für einen Fernsehsender einfach nur diesen Montagmorgen erzählen. Und da sollte ich erzählen, im Vatikan passiert heute nichts. Der Ostertag ist vorbei.
Ach so, er lebte noch und du warst auf Sendung?
Ja, das war der Ostermontagmorgen. Ich saß vor der Kamera und abgemacht war, dass ich einfach über diesen Ostermontag erzähle. Also ich sollte erzählen, der Papst kann sich heute ausruhen. Das ist der Tag, an dem die Römer aus der Stadt rausfahren. Das ist der Tag, an dem sich alle so ein bisschen entspannen. Und dann kam, ich glaube, es war so gegen 9.52 Uhr, eine Mail von einem Kollegen. Und da stand, der Papst ist tot. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Scherz.
Oh Gott, das ist ein ziemlich heftiger Scherz, ja.
Ja, und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Weil der Schaltraum des Senders sagte zu mir, ja, Sie haben ja noch Zeit. Und habe ich gesagt, ich habe noch Zeit? Das ist doch unmöglich. Wie wollt ihr mit der Sendung um 10 Uhr anfangen, wenn jetzt gerade der Papst gestorben ist? Und dann sah ich auf den Bildern, dass der Kammerlenker oder der päpstliche Kämmerer Kevin Farrell, dass der vor die Kamera treten wollte. Und ab dem Moment wusste ich, das stimmt, der ist wirklich tot. Es gab noch keine Agenturen, es gab noch gar nichts.
Gott.
Ich habe dem Sender dann gesagt, wir müssen alles umschmeißen, ihr müsst jetzt sofort auf Sendung gehen, der Papst ist tot. Und das war dann so.
Ja, und dann fängst du trotzdem an zu reden und erzählst irgendwas jetzt über den... Was redet man denn dann so, wenn man das gerade erfahren hat?
Ich war am Anfang so sprachlos, weil das auf einmal so viele Sachen auf einmal auf mich einstürzen. Erstens natürlich, was sollte ich da eigentlich sagen? Wie sollte ich anfangen? Wie sollte ich eine Geschichte erzählen, die vor... im Jahr 2007 angefangen hat, es war auch so schwierig, auf einmal mit mir selber fertig zu werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also am liebsten hätte ich jetzt gesagt so, ich stehe jetzt mal auf, ich gehe aus der Sendung raus, ich brauche jetzt mal eine Minute, aber das ging natürlich nicht.
Aber das merkt man dir ja nie an, sowas, ne? Also du hast ja eine besondere Art, das sehr unterhaltsam rüberzubringen dann und selbst in so einem Moment wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, ich war in dem Moment ziemlich schlecht.
Ja, ganz egal. Ehrlich,
ganz ehrlich zu sein, habe ich erstmal versucht, darüber hinwegzukommen, dass er hatte in der Woche davor, waren die Zeichen so gewesen, dass es ihm deutlich besser ging. Also er hat zum ersten Mal ohne Sauerstoff geatmet. Er hatte darauf bestanden, dass er den Ostersegen selber spenden will, Urbi et Orbi. Er hatte danach darauf bestanden, über den Platz gefahren zu werden. Aber weißt du, es war natürlich schon irgendwie spooky, weil im Jahr 2005 war genau das Gleiche ja schon mal eingetreten. Ein Papst war schwer krank, er hatte mit allerletzter Kraft den Urbi et Orbi-Segen gespendet und war danach, wenige Tage später danach, gestorben. Und ich habe gedacht, das wiederholt sich doch jetzt nicht etwa wieder.
Aber ist jetzt da der Heilige Geist im Spiel oder ist das Self-Fulfilling Prophecy? Dass die Päpste denken, oh Gott, ist Ostern.
Du, ich glaube ganz ehrlich, der hat sich in diesen Urbi et Orbi-Segen noch mal gekämpft. Also das war so wichtig. Das ist der wichtigste Feiertag im Jahr. Das war für ihn so wichtig, zeigen zu können. Aber was ich wirklich schrecklich fand, was diese, er musste 8 Worte sagen. Ne? Es segne euch der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jedes einzelne dieser Worte auf Latein, der Benedicat vos, das türmte sich vor ihm auf wie ein Berg. Und er schaffte es dann auch über eins nicht rüber. Er musste sagen, Benedicat vos, omnipotens. Und dann musste er sagen, das Wort für Gott auf Latein, Deus. Aber das schaffte er nicht. Er sagte dann, schaffte sich rüber zu Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann dachte ich, mein Gott, es geht ihm wirklich doch sehr, sehr schlecht.
Ja, und dann musste er noch den alten Vance, da J.D. Vance, noch treffen. Danach noch, oder war das davor?
Das war davor. Das war total überraschend und es war auch spooky. Also, weißt du,
es gibt ich dachte,
ja, weißt du, ich dachte am Ostermorgen, der arbeitet wieder. Der trifft sich mit J.D. Vance, prima. Also, er kann wieder arbeiten, er kann wieder Gäste empfangen. Es war total spooky, auch dieses Bild, weil er wollte aber auch J.D. Vance und der Trump-Administration zeigen, also ich bin euer bester Kumpel, deswegen durfte die Familie von J.D. Vance nicht mitkommen. Das war denen aber dann in letzter Sekunde, glaube ich, so ein bisschen peinlich. Deswegen haben sie Überraschungseier von Ferrero gekauft, die sie J.D. Vance mitgegeben haben.
Ja, ich meine, in Amerika hat man keine Eier, wahrscheinlich noch nicht mal die.
Ja, das sah komisch aus, dass J.D. Vance mit diesen Ferrero-Überraschungseiern dann abzog. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich also fest davon überzeugt, es geht dem Papst sehr viel besser. Er wird sich jetzt ausruhen und er musste eine Woche nach Ostern eine ganz wichtige Heiligsprechung machen. Und ich habe gedacht, das schafft er.
Okay. Ja, und also du warst dann ab da im Dauereinsatz, während die ganze Menschheit gefühlt auf den Beinen war, um sich zu verabschieden, sich dahinzustellen, die Selfies zu machen mit dem toten Papst, fand ich ein bisschen skurril. Hast du dich da auch eingeweiht eigentlich?
Das war furchtbar. Ja. Das war, ich fand das, ich hab ja klar, also ja. Was komisch war an diesem Papst waren 2 Sachen. Das eine war, er hatte Angst vor dem Tod.
Ach so, wie geht das?
Ja, er hatte Angst vor dem Tod. Er hat ein paar Mal darüber gesprochen. Also ich hatte einen super frommen Kollegen, der hat mal zu ihm gesagt, Heiliger Vater, das war sowieso cool an diesem Papst, wenn man ihn mit seinem Titel ansprach und sagte, Heiliger Vater, wie ich das bei meinen anderen beiden Päpsten auch gemacht habe, dann sagte der immer, wie läuft's denn so, Heiliger Sohn? Das war cool. Auf jeden Fall. Er wollte auch, dass man ihn duzte. Er hat gesagt, ich heiße Franziskus und nenn mich bitte Francesco. Das habe ich dann auch gemacht. Auf jeden Fall, er hat, als ein Kollege zu ihm gesagt hat, ja, also wenn Sie mal sterben, dann kommen Sie ins Paradies, das ist ja kein Problem. Dann hat er gesagt, auch für einen Papst bleibt nichts als das dunkle Tor des Todes und ein kaltes Grab in einer Kirche. Da habe ich schon gedacht, okay. Und als er dann sein letztes Buch geschrieben hat, ja, lieber Gott, du weißt, wie zimperlich ich bin. Wenn ich sterben muss, mach doch, dass es bitte nicht so weh tut. Also da klang das nochmal durch, dass dieser Mann ja doch Angst hatte vor dem Tod. Ne?
Aber weh tat es wahrscheinlich nicht nach allem, was man weiß, oder? Ging ja dann doch relativ schnell.
Ja, nach allem, was man weiß, hat er einen Schlaganfall. Aber die Tage vorher, also als er keine Luft mehr kriegte, das muss die Hölle gewesen sein. Also er rang immer wieder so nach Atem. Und aber wie gesagt, es sah dann so aus, als hätte er es geschafft. Ich habe ganz oft vor seinem Fenster in der Klinik gestanden, im Gemelli-Krankenhaus. Da war bei uns was Lustiges passiert, das hätte dir gefallen. Er hat kurz bevor er ins Krankenhaus kam, sich nochmal richtig Ärger eingefangen, weil er hat gesagt, die Nonnen mögen doch bitte nicht immer so grimmig gucken. Und als er dann im Krankenhaus lag, dann kamen ganz viele Nonnen unter sein Fenster, wo er lag. Die guckten dann nicht mehr grimmig, aber die sangen 8 Stunden laut und schief Ave Maria.
Da wünscht man sich dann doch ins Jenseits.
Genau, da musste er irgendwie durch. Aber wie gesagt, es schien, als er diese beiden Momente, es gab 2 Mal, als wir auch eine Warnung aus dem Vatikan bekommen hatten, haben sie gesagt, heute Nacht könnte es zu Ende gehen. Das war 2 Mal. Da haben wir auch gedacht, er hat Nierenversagen bekommen und dann waren wir eigentlich sicher, dass er stirbt. Und als das dann nicht eintrat und er sich da aus dem Krankenhaus rausgekämpft hat, dann haben wir gedacht, jetzt geht's nochmal geschafft.
Ja. Aber was ich total interessant finde, dass du sagst, ausgerechnet der Papst hatte Angst vorm Tod. Weil was ich ja an Menschen, die einen starken Glauben haben, so bewundere, ist, dass die ja relativ angstfrei in den Tod gehen. Also wenn ich an meine Oma, meine sehr gläubige, wenn auch protestantische Oma denke, die hat kurz vor ihrem Tod gesagt, ach wie schön, und jetzt sehe ich meinen Gerhard wieder. Das war ihr Mann, der 30 Jahre vorher gestorben ist. Und dann denke ich doch bei so einem Papst, jetzt lernt er endlich mal da seinen Chef kennen persönlich und geht dahin und trifft, was weiß ich, also wie stellen denn sich so Päpste oder so Katholiken das überhaupt vor? Fahren die dann in den Himmel? Stehen die vor Petrus? Stehen die vor Gott rechts, links? Stehen da die anderen Ex-Päpste? Das würde mich ja schon mal interessieren.
Du meinst wie in so einem Comic, dass man die Wolke sieht, genau. Und der
Fahrstuhl geht auf.
Schwebt darüber. Ja, also du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mir das natürlich genauso wenig vorstellen wie du auch. Aber ich kann dir nur sagen.
Aber die Päpste können sich doch was vorstellen, oder nicht?
Ja, ja, der Papst hat doch darüber gesprochen. Das war jetzt nicht so, dass er nicht darüber gesprochen hat. Er hat gesagt, also wenn es dann gut geht, also ich glaube schon, er hatte Angst vor diesem dunklen Tor des Todes. Das hat er immer wieder gesagt. Er hat gesagt, also das ist. Ich weiß auch, dass als er krank wurde, hatte er eine Darmoperation, das war 2 oder 3 Jahre vorher. Und da war die Anästhesie schief gegangen. Und danach, stand es schon mal kritisch. Da hatte ich, glaube ich, das Gefühl, dass er auch das Gefühl hatte, ich wäre fast gestorben. Und da hat er dann gesagt, also, der Tod ist eine üble Sache. Macht euch keine Illusionen. Das ist eine üble Sache. Und, also, weißt du, er würde sagen, ich weiß nicht, was der Tod ist. Und er würde dann sagen, ich weiß aber, danach kommt entweder eine große Nähe zu Gott, das ist dann das Paradies, oder man wird von Gott abgeschlossen und das ist dann die Hölle. Also das hätte er, glaube ich, gesagt. Aber er hat immer wieder auch gesagt, Hölle gibt es nicht. Also der hat da er hat immer wieder gesagt, diese ganzen alten Vorstellungen, die sind alles dummes Zeugs. Also diese ganze Geschichte mit der Teufel quält dich in der Hölle und so, das hat er alles gesagt, das ist Unsinn. Er hat aber komischerweise, alles Quatsch, aber er hat an den Teufel, hat er geglaubt. Das hat
aber
er.
Wo sitzt der dann, wenn der nicht in der Hölle ist? Wo sitzt denn der Teufel dann im Detail?
Ja, der Teufel, also für ihn war das klar, dass die Menschen nicht in die Hölle kommen. Das war ganz komisch, wenn man ihm darüber sprach, weil er sagte immer, Gott ist barmherzig und Gott vergibt immer. Und das war wirklich seltsam, weil ich habe manchmal mit ihm darüber gesprochen und habe gesagt, würde denn Gott Adolf Hitler vergeben?
Ja. Und dann, oder den Kardinälen oder Priestern oder so, die Kinder missbrauchen.
Ja, das ist auch ein Thema, da müssen wir auch eine Weile drüber reden, glaube ich. Also er sagte dann, ich glaube, dass Adolf Hitler gar nicht um Vergebung bitten würde. Aha. Aber er hatte so eine Vorstellung davon, dass Gott immer vergibt. Und er hatte auch eine Vorstellung davon, dass uns nach dem Tod eine warme Nähe Gottes erwartet. Aber wie er sich das genau vorgestellt hat, kann ich gar nicht sagen.
Das weiß er jetzt vielleicht oder auch nicht.
Ja, ich habe so das Gefühl, ich weiß, das hältst du für völlig irre, aber so weit gehe ich jetzt, lehne ich mich mal aus dem Fenster. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich ihn spüre. Und dass ich das Gefühl habe, er ist irgendwie da. Ja, das
also
ich.
Auf deinem Toastbrot erscheint jetzt ein Jesusbild oder wie muss man das vorstellen?
Nein, so verrückt bin ich nicht. Aber weißt du, was für mich ein komischer Zufall war, ganz ehrlich? Er hatte eine Sache, die war ihm ganz wichtig. Und da ging es während seines Pontifikates um wiederverheiratete Geschiedene. Du weißt ja, wenn du dich in der katholischen Kirche heiratest und dich dann scheiden lässt, das ist der Kirche eigentlich ziemlich egal, dann bist du halt geschieden, das interessiert sie nicht. Aber wenn du dann wieder heiratest, dann fliegst du aus der Kirche raus. Okay. Das fand er immer total ungerecht und hat immer dagegen gekämpft. Und das wollte Josef Ratzinger, sein Gegenspieler, verhindern, dass das möglich ist, dass man wieder heiratet und dann in der Kirche bleibt, also zu den Sakramenten zugelassen wird. Und als er gestorben war, ein paar Minuten später, nach seinem Tod, hatte ich eine WhatsApp von einer Frau, die ich noch nie in meinem Leben gehört und noch nie in meinem Leben gesehen habe, die gesagt hat, ach wissen Sie, ich habe gerade gehört, der Papst ist tot. Ich wollte Ihnen mal was sagen. Ich habe mich scheiden lassen und mich dann wieder neu verliebt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Franziskus hat mir unheimlich geholfen, weil er gesagt hat, das, was ich da mache, ist gar keine Sünde. Und das war mir wichtig. Dann habe ich gesagt, guck mal an, jetzt ist er im Himmel und jetzt sagt er mir per WhatsApp, kümmere dich mal darum, dass diese Geschichte, die ich angeregt habe, dass die auch weiter verbreitet wird. Hilf mir mal, dass sie das nicht zurückdrehen und sag den Leuten, dass das ganz okay ist, dass wenn man sich entscheiden lässt und sich wieder verliebt, dass der liebe Gott und die Kirche nichts dagegen hat. Ja, das Gefühl hat, ich gebe mich ganz ehrlich zu.
Das ist ja süß. Also, er hat sein Handy mitgenommen.
Er hatte immer ein Handy. Ja, okay.
Ein richtig neues immer oder noch so einen uralten Nokia-Knochen?
Nein, er hatte ein relativ neues Smartphone. Er hat das ganz selten benutzt. Also es gab es manchmal, ich weiß mal, wir haben mal gerätselt, während einer Generalaudienz klingelte sein Handy und er ging auch wirklich ran. Und da saßen, glaube ich, 10.000 Leute in der Halle. Und dann sagte er, Entschuldigung, ich muss mal eben telefonieren. Und verschwand dann. Dann haben wir alle gesagt, mit wem telefoniert der Papst, dass es so wichtig ist, dass er 10.000 Leute in der Audienzhalle sitzen lässt? Ist der liebe Gott da dran, der Heilige Greis, Jesus Christus?
Der Heilige Greis, hast du gerade gesagt?
Ja, gut, ich wollte, genau. Und es war dann aber, wir haben das dann spekuliert, ich weiß, wir haben nie wirklich rausgefunden, wer am Telefon war, aber das Wahrscheinlichste war, dass es eine enge Verwandte war.
Und hat er wenigstens einen originellen Klingelton?
Nein, das war einfach nur so ein ganz einfaches Klingeln wie Ring, Ring. Also er hatte keinen, okay. Aber er hatte eine E-Mail-Adresse, die hieß Petrus.
Okay, also Petrus.
Also er hatte eine eigene E-Mail-Adresse.
Und hat auch geantwortet. Nein, du hast nicht mit ihm direkt geschrieben, oder?
Doch. Ach doch, so. Doch, der hat, natürlich, er hat geantwortet, na klar.
Okay, also man konnte ihm schreiben. Jede Menge Mails. Okay.
Ich habe noch Mails, aber wenn man was wirklich Wichtiges von ihm wollte, also wenn man ihn wirklich erreichen wollte, aus irgendeinem Grund, dann ging das nicht über Mails. Das dauerte immer lange, weil das immer irgendjemand bearbeitet hat. Mhm. Aber er wollte, dass Menschen einen direkten Kontakt zu ihm haben. Und man musste gab ein Häuschen, also es gibt immer noch das Häuschen, es gibt ein Häuschen im Vatikan, wenn man da einen Brief hinterlegte oder eine Nachricht, dann rief er meistens am nächsten Tag an.
Ja, okay, interessant. So, und jetzt wird er gerade quer durch Rom gebracht, da in die, wie heißt die, Santa Maria, nee, Basilika, nee, du
Santa
weißt
nicht, Santa Maria Maggiore, genau.
Ah, genau. Wieso denn jetzt eigentlich da? Weil ich habe gedacht, er wollte jetzt alles ganz einfach und jetzt ist das ein Riesenaufstand da gerade in Rom.
Naja, das ist so seine letzte Rebellion, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ach, weißt du, du hast mich vorhin gefragt nach dem Sarg. Also ich wollte dahin, ist ja klar. Auch, ach, wie soll ich das sagen? Ja klar, ich wollte auch schon einen Abschied nehmen, glaube ich. Mhm. Und weißt du, das war auch schwierig in diesem Rubbel, ne? Weißt du, da vermischt sich das alles so ein bisschen. Ne? Bist du jetzt Journalist? Mhm. Bist du jetzt Andreas Englisch? Bist du irgendwie seit 40 Katholik? Jahren im Vatikan? Bist du Katholik? Also irgendwie ging das in meinem Kopf alles durcheinander. Und ich wusste, um ehrlich zu sein, auch nicht so recht, belüge ich mich da jetzt gerade selbst? Was erzähle ich da eigentlich? Also ein paar Mal versuchte ich, mich neben mich zu stellen, aber das ging so schnell alles, dass ich dann dachte, also eine Sache, die möchte ich selber, ich möchte an seinem Sarg noch einmal stehen.
Okay.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das tat mir wirklich leid, weil so wie sie ihn da aufgebahrt hatten mit diesem schicken Bischofsoutfit, das hätte ihm nicht gefallen. Er hatte immer so ganz einfache Priesterklamotten an. Mhm. Was ich gut fand, ist, dass sie ihm seine durchgelatschten Lederschuhe angelassen haben.
Okay. Also du hast dich auch in die Schlange gestellt und dann ewig gewartet, bis du...
Nein, das musste ich nicht. Hätte ich auch leider keine Zeit gehabt, sondern ich hatte einen Freund im Vatikan, der ihn auch gut gekannt hat. Und habe dann gesagt, ich möchte gerne Abschied nehmen, ich kann mich aber nicht stundenlang in die Schlange stellen. Genau. Und dann sagte der, ich bring dich hin. Und der hat mich dann auch hingebracht. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Als ich da hinkam, stand da eine Nonne. Das ist eine Nonne, die arbeitet am Meer. In Rom gibt es ein Stadtviertel Ostia, das ist alles andere als das, was du dir vorstellst. Das ist nicht schick. Das ist zwar am Wasser, aber das ist eine Gegend für sehr arme Leute. Und da gibt es eine Gegend, in der es ganz besonders arme Leute gibt. Die haben so, das sind so kleine Schausteller, verstehst du? Die haben so eine dressierte, die haben nicht also drei Elefanten oder so, sondern die haben mal eine dressierte Ziege, wenn es hochkommt, und irgendwie einen Hund, den man streicheln kann. Also das sind wirklich Leute, die von der Hand in den Mund leben. Und um die kümmern sich ein paar Nonnen. Und die kümmern sich um die leben mit denen. Und diese Nonnen leben auch in einem Wohnwagen. Also sie haben kein Kloster, sondern sie haben einen ganz einfachen Wohnwagen. Okay. Und der Papst hat denen immer die Stromrechnung bezahlt. Also immer, wenn die irgendwas nicht bezahlen konnten, sind die in den Vatikan gekommen und haben gesagt, Heiliger Vater, wir haben kein Licht mehr. Dann hat er denen das Geld mitgegeben, damit die für diese Wohnwagen die Stromrechnung bezahlen konnten. Und als ich an den Sarg von Franziskus kam, standen diese Nonnen da. Die haben auch geheult. Ich habe auch geheult. Und habe dann gedacht, jetzt ist auch was, jetzt war auch so eine Zeit für mich vorbei. Und auch, ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt jetzt hochtrabend, aber ich habe auch wirklich jemanden verloren, der mir wirklich wichtig war, das stimmt.
Ja. Und deine erste Begegnung, wie war die mit ihm? Willst du das da erzählen?
Ja, klar, das war total komisch. Also komisch, im Grunde war das tragisch. Das war 2007 in Aparecida in Brasilien. Ich war im Gefolge von Papst Benedikt XVI. In Brasilien. Und Der Vatikan war damals, also Josef Ratzinger vor allem, Benedikt XVI., die waren total gegen die Lateinamerika-Konferenz. Die wollten, die mochten die nicht. Die haben gedacht, das sind alles Kommunisten, die sind alle total links. Da ging es im Grunde nur um einen Satz, den diese Bischöfe mal geschrieben oder gesagt haben. In dem Satz, der Satz hieß, die Menschen hier in Lateinamerika werden nicht arm geboren, sondern sie werden arm gemacht. Die haben keinen Zugang zu den Bodenschätzen in Lateinamerika. Das wird ihnen weggenommen. Das System macht diese Menschen arm. Die sind gar nicht von sich aus arm. Die werden in eine Armut gezwungen. Und das passte dem damaligen Papst nicht. Der hat gesagt, das ist alles kommunistisches Gedankengut und wollte die platt machen. Also der wollte die auflösen. Mhm. Und der Chef dieser Kongregation war, einer der Chefs war Jorge Mario Bergoglio, also der spätere Papst. Mhm. Und weil der sehr gut Deutsch kann, habe ich mit ihm gesprochen. Also weil es, da standen mehrere Bischöfe von der CELAM und er kam dann auf mich zu und sagte, Sie sind Deutscher. Hab ich gesagt, ja, ich bin Deutscher. Und dann hat er mir ganz kurz was erzählt über seine Zeit in Deutschland. Also dass es schiefgegangen ist mit seiner Doktorarbeit, die er da schreiben wollte. Das war eigentlich ganz süß. Und hat dann mich auch so in einem Satz nebenbei, habe ich ihm gesagt, Sie wissen ja wahrscheinlich, ich habe erhebliche Schwierigkeiten mit Josef Ratzinger. Und dann lächelte er nur und sagte, ja, das habe ich gehört. Der kannte meine Bücher. Meine Bücher sind in Lateinamerika erschienen. Hm. Und dann habe ich gesagt, ich finde das, was Sie machen, gut. Ich finde es richtig, dass Sie sich nicht von Rom bevormunden lassen. Und das war eigentlich alles. Länger haben wir dann nicht miteinander gesprochen. Hm. Machte einen ganz in sich gekehrten Eindruck. Ich hätte eher gesagt, das war ein depressiver Mensch. Also eher, ja, wie soll ich das sagen? Er wirkte farblos. Also es war nicht so jemand, von dem du denkst, charismatisch, überhaupt nicht.
Interessant, ja. Und er hätte ja niemals damit gerechnet, dass der Papst wird. Ne? Auch später ja nicht. Also
nein, natürlich nicht. Ich bin dann zurückgeflogen nach Rom und habe mich natürlich an diese Begegnung erinnert. Und ich hatte dann später mit den Bischöfen aus der Lateinamerika-Konferenz in Rom noch zu tun. Er kam dann ja auch noch mal nach Rom, Bergoglio, war in einer Synode. Und da habe ich auch kurz mit ihm gesprochen. Aber das war... Ja, er konnte sich daran erinnern, dass wir damals miteinander geredet haben. Und er sagte dann auch, wie ist denn das jetzt mit Ratzinger? Ich sagte, ja, es ist nicht wirklich besser geworden. Und, aber ich hätte nie und nimmer mir vorstellen können, dass er dann tatsächlich 2013 an diesem eiskalten Abend auf dem Balkon steht und der nächste Papst ist. Also never ever hätte ich das geglaubt.
Ja, und im Nachhinein, wie hast du dir das dann erklärt? Weil das Konklave hat ja dann für ihn gestimmt. Und da müssen ja entsprechend viele Leute gewesen sein, die diesen Typen anders gesehen haben, da irgendwas mehr in ihm gesehen haben, als du jetzt damals da logischerweise, als er eine ganz andere Rolle hatte. Aber er fiel ja nicht auf, sagst du, der war ja nicht so charismatisch damals.
Nein, überhaupt nicht. Nee, also einer der Punkte, das klingt jetzt bescheuert für dich, ich weiß, du bist da völlig anders unterwegs. Aber das sage ich jetzt trotzdem. Ich glaube, die Menschen im Konklave haben gedacht, den wählen will, weil der ist ein Heiliger. Ich glaube, das haben die gedacht. Okay.
Also geht es in der Konklave wirklich um einen Heiligen, also den zu finden, oder geht es nicht einfach nur um Macht? Will nicht jeder, der da drin ist, Papst werden eigentlich? Also ich habe natürlich den Film Konklave gesehen im Vorfeld und frage mich jetzt seitdem, ist die Realität womöglich noch schlimmer?
Also erstens, ist die Realität schlimmer, ja. Aber bei Bergoglio, wie soll ich dir das erklären? Der hatte etwas sehr Liebenswürdiges, etwas super Bescheidenes, hatte komische Ticks. Also der liebte in Lateinamerika haben die so eine Süßspeise. Also die älteren Menschen, die modernen Menschen natürlich nicht mehr. Aber so die älteren Leute, die haben so eine Art Kondensmilch mit ganz viel Zucker.
Ja, es ist, boah. Mhm.
Ja, das hat so viele Kalorien. So mehr kannst du, glaube ich, gar nicht. Und das war sein Ding. Das fand er ganz toll. Das hat er gelöffelt. Mhm. Und er hatte auf eine entwaffnende Art und Weise, ich glaube, das vielleicht war das Entscheidendste, was einem so vorkam, ist, dass wenn man vor ihm stand, dann hattest du das Gefühl, du bist jetzt für ihn der wichtigste Mensch der Welt. Das Gefühl hatte ich. Und ich hatte auch mal so ein Erlebnis mit ihm. Wir waren bei irgendeinem Weltjugendtag. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war in Spanien. Nee, das war nicht in Spanien. Das war in Rio de Janeiro. In Rio de Janeiro. Und da war eine amerikanische Reporterin von einem großen Sender, die machte einen super Job im Grunde. Und die hatte sich ein junges Mädchen gegriffen und gesagt, pass mal auf, also diese ganze Veranstaltung hier, Weltjugendtag, ihr seid doch nur hier, weil hier laufen coole Jungs rum, hier gibt's Musik, hier ist was los, aber mit Religion und Kirche hat das doch überhaupt nichts zu tun, erzähl mir doch nichts. Und das Mädchen ging darauf auch ein und sagte, ja, die wollte vor der Kamera auch cool wirken und sagte, stimmt. Also, und dann sagte die Reporterin, also sag doch mal ehrlich, ob der Papst ist oder Michael Jackson, das ist dir doch ganz egal. Dann sagte sie, ja, das ist mir wirklich egal. Also vielleicht wäre es sogar viel cooler, wenn Michael Jackson hier war. Und dieses Mädchen hat die interviewt aus dem schlichten Grund, weil die ausgewählt worden war, um nachher zu dem Papst zu gehen. Die sollte ihm die Hand geben. Mhm. Und dann haben wir auf sie gewartet, bis sie zurückkam. Dann kam die auch zurück und heulte wie ein Schlosshund.
Und weil dann es nicht hat sie Michael Jackson war, nein.
Nein, dann sagte diese Reporterin zu ihr, wieso heulst du so? Und dann sagte sie, ach weißt du was, mir ist was klar geworden. Es ist nicht egal, ob das der Papst ist oder Michael Jackson, weil ich wäre Michael Jackson ganz egal. Aber dem Papst, den ich da gerade getroffen habe, dem war ich nicht egal. Der hat gesagt, bewahre das in deinem Leben, du bist ein unendlicher Schatz und lass dir das von niemandem ausreden.
Das ist schön.
Das fand ich cool.
Ja. Und meinst du, das hat er dann also mit allen Kardinälen im letzten Konklave auch so gemacht? Jedem Einzelnen das Gefühl gegeben, er sei was Besonderes? Gut, das denken die eh, oder?
Ich glaube, dass die erstens gedacht haben, das Pontifikat von Josef Ratzinger war ein Fehler. Mhm. Ich glaube, dass die gedacht haben, das können wir nicht nochmal machen. Wir brauchen eine radikale Änderung. Und radikaler als einen Gegner von Josef Ratzinger, von Benedikt XVI., und das war Bergoglio ohne jeden Zweifel, also einen radikaleren Schnitt konnte man gar nicht machen. Und das Zweite war auch, dass die gedacht haben, das wird sowieso ein Übergangspontifikat. Der ist 76 Jahre alt, der hat eine schwere Lungenoperation hinter sich, die haben einen Teil seiner Lunge entfernt. Wie lange soll das gehen? Ein paar Jahre höchstens. Aber dass die dann einen Drachen wählen, der den ganzen Laden auf den Kopf stellt, das hätten
haben
die sich
nicht,
nie... Nein.
Hatten die nicht auf dem Zettel. Nee.
Das hätten also, die sich niemals vorstellen können.
Ja, okay. Und vor allen Dingen, dass er dann entsprechend ja das Konklave neu besetzt. Also jetzt haben wir eine ganz andere Mischung, jetzt, die er demnächst wählt, die demnächst kommt. Ne? Da sind jetzt ganz andere Leute, sind seine Leute drin.
Ja, das ist richtig. Ja, das sind seine Leute. Und ich habe auch, man hat bei der Trauerfeier gemerkt, da waren die, die wirklich traurig waren. Also ganz ehrlich, ich habe keinen der Kardinäle bei dem toten Gottesdienst gesehen, von dem ich dachte, der trauert da auch jetzt so zumindest sichtbar. Aber der, sein Pfleger, also er hatte einen jungen Italiener, der hat ihm morgens aus dem Bett geholfen. Das war so, das fing ja früh an. Also der ist um 4:30 aufgestanden, 4:30 Uhr, der Pfleger war um 4 Uhr da. Und der hat an dem Sarg echt geheult. Rotz und Wasser. Ich glaube, der hat den wirklich sehr. Das war der Mann von der ganzen Beerdigung, wo ich gedacht habe, der hat ihn wirklich echt gemocht.
Ja.
Naja, und dann haben sie ihn. Na gut, dieses Ende dieser Feier ist jetzt diese Fahrt gewesen rüber nach Santa Maria Maggiore. Damit haben wir eigentlich angefangen. Schuldige, wir sind da ganz von abgekommen.
Ja, irgendwie macht nichts.
Der wird jetzt dahin gefahren und er wollte das. Er hat gesagt, ich will nicht mit diesen anderen Päpsten in diesem riesigen, pompösen Petersdom, mit diesen gigantisch pompösen Papstgräbern. Das sind ja Papstgräber, die sind haushoch, die sind riesig. All diese Papstgräber in der Peterskirche. Und er hat gesagt, ich möchte einen einfachen Grabstein, da soll nur Franziskus draufstehen und auch nicht in der pompösen Peterskirche. Ich will in der viel kleineren Santa Maria Maggiore Kirche begraben werden. Und in dieser Kapelle wollte er begraben werden, weil es gibt da ein Marienbild, das ist gar nicht groß, du, das ist vielleicht 30, 40 Zentimeter groß. Aber er wollte vor jeder Reise dahin und weil er mit ihr sprechen wollte. Okay. Ich weiß, du klingst, ja, ich weiß, du denkst,
nein,
das ist völlig bescheuert.
Ja, das ist da, nee, das ist immerhin eine Frau jetzt, mit der er sprechen wollte, freut mich doch.
Okay, aber ich würde gerne dir sagen, also, weißt du, das ist ein Punkt, der ist mir wichtig. Man kann mit denen auf der anderen Seite reden. Und ich glaube, der Papst hat diese Kapelle, das war ganz komisch. Also immer, wenn man ihm zu ihm gesagt hat, Heiliger Vater, wir haben jetzt eine wirklich schwierige Reise vor uns, wir würden sich denn gerne vorbereiten, hat er immer gesagt, ich möchte und ich bestehe darauf, vor der Reise einmal quer durch die ganze Stadt gefahren werden, weil ich möchte in diese Kapelle. Okay. Dann haben die ganz oft zu ihm gesagt, Heiliger Vater, sie zwingen uns zu einem Riesenaufwand. Das ist vom Vatikan bis in diese Kapelle, das sind 6-7 Kilometer. Du musst ja die halbe Stadt absperren, wenn der Papst da hinkommt. Aber er hat bestanden und hat gesagt, ich will in diese Kapelle, weil ich habe dort etwas vor. Und weißt du was? Wenn wir beide weitermachen, dann würde ich dir das nächste Mal sogar erzählen, was die Mutter Gottes ihm da gesagt hat.
Da bin ich aber voller Vorfreude. Morgen höre ich das schon, richtig?
Genau, morgen hörst du das, ganz bestimmt, versprochen.
Und wenn wir jetzt so einen täglichen Podcast machen, wie verabschiedet man sich denn da so passend? Was hat denn der Papst immer gesagt zum Schluss zur Verabschiedung?
Der Papst hat zum Schluss immer das Gleiche gesagt. Jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, sagt er zum Schluss, und vergiss bitte nicht, bete für mich.
Ach, oh Gott, das müsstest du dann aber für mich jetzt machen. Also das Beten, machst du das?
Mach ich garantiert, ganz bestimmt.
Danke.
Bis morgen.
Bis morgen.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.